Startup-Tagebuch von Alex und Corby.
Spontan oder nicht spontan? Das ist so eine Frage, die man sich bei vielen Sachen stellen muss. Eine Sache, die weniger spontan funktioniert, sind Team-Events. Das ist ein Thema diese Woche, über die wir sprechen wollen, weil es immer mehr aufkam. Servus Alex.
Servus Corby.
So eine gute Kultur in der Company zu entwickeln, ist wirklich nicht so einfach, ist aber einer der Punkte, der uns wirklich extrem wichtig ist. Weil wir da wirklich denken, das ist was, was oft vernachlässigt wird und womit man sehr viel positive Effekte in der Zusammenarbeit schaffen kann. Aber auch dahingehend, dass sich einfach jeder wohlfühlt, entsprechendes Feedback gibt und sich eben auch nicht kritisiert fühlt, wenn er mal negatives Feedback bekommt. Deswegen haben wir das ja auch in unsere Core Operating Principles und Values mit reingebracht. Auch so was mit der Feedback-Kultur und die Psychological Safety. Aber natürlich wollen wir auch noch aktiver versuchen, dass zum Beispiel Mitarbeiter miteinander mehr interagieren, was nicht nur die Arbeit betrifft.
Ja, jetzt haben wir ja doch relativ lang auch zu zweit noch an dem Startup gearbeitet. Und bei uns beiden ist das natürlich schon relativ stark integriert, da wir einfach Brüder sind. Da ist das Vertrauenslevel von Anfang an da und da kann man sich auch ohne Probleme kritisches Feedback geben. Aber in den letzten Monaten ist ja unser Team doch immer weiter angewachsen. Das heißt, wie du schon gemeint hast, es gibt viel mehr jetzt diesen Need, dass auch die Mitarbeiter diese Principles umsetzen und dass wir möglichst Prozesse oder auch Events planen, damit es ihnen klar wird, wie denn eine gute Unternehmenskultur aussieht bei uns. Das ist natürlich aber ein sehr optionaler Task oder fühlt sich so, zumindest so an. Man hat ja immer seine Day-to-Day-Tasks, wo man mit Kunden interagieren muss oder bei Corby, wo man neue Feature entwickeln will. Und sich dann irgendwie Zeit zu nehmen, zu schauen, okay, was kann man denn für die Culture im Unternehmen machen oder welche Team-Events kann man denn vielleicht planen, das fiel uns sehr schwer. Deswegen gab es auch sehr lange überhaupt gar keine Team-Events.
Das haben wir dann irgendwann festgestellt, dass das einfach ein Problem ist, dass wir es nicht durch Motivation alleine schaffen, uns dafür Zeit zu nehmen. Und deshalb haben wir beide uns da mal hingesetzt und haben uns überlegt, okay, wie können wir das besser hinbekommen? Und haben uns dazu entschieden, aktiv wirklich einen Zeitblocker von einer Stunde alle zwei Wochen in den Kalender einzutragen, wo wir dann beide wirklich uns sehr konzentriert darüber Gedanken machen, wie können wir unsere aktuelle Culture verbessern. Das haben wir jetzt mehrmals schon gemacht und sind da auf ein paar kleinere Resultate gekommen. Also wir sind zum Beispiel schon ein paar Mal Tischtennis spielen gegangen, haben, wenn ein neuer Employee angefangen hat, meistens das Team einmal zum Essen eingeladen. Aber es ist immer noch trotzdem sehr schwer gefallen, tatsächlich ein richtiges Team-Event zu planen. Ein großes Problem, das dazu beiträgt, ist ja, dass Ali, unser Sales- und Marketing-Manager, aktuell noch gar nicht in München ist, sondern in Bremen wohnt und man sich dadurch natürlich sehr schwierig für ein Tagesevent oder gar ein Halbtagesevent irgendwo treffen kann. Und auch unser Backend-Engineer Agustin jetzt seit längerer Zeit ein Kind erwartet hat und damit quasi beschäftigt war und nicht direkt an solchen Events teilnehmen hätte können.
Jo, deswegen haben wir wie so viele Unternehmen auch während der Corona-Pandemie auf ein virtuelles Team-Event zurückgegriffen. Da hat tatsächlich unser Designer sich die Mühe gemacht, ein kleines Event zu organisieren. Das war auch nur eine Stunde abends, war jetzt auch nicht komplett durchgetaktet, sondern wir haben einfach kurz einmal ein bisschen geratscht, was auch wirklich gut tut. Wir haben ja wirklich kein All-Hands-Meeting sonst. Wir haben zwar mal zusammen bezüglich den OKRs geredet, aber ansonsten sehen wir nicht regelmäßig das ganze Team. Deswegen war das super cool, sich mal wieder ein bisschen unterhalten zu können in der ganzen Gruppe. Und am Ende haben wir dann auch noch kurz eine Runde Scribble gespielt, was auch wirklich unterhaltsam war und Spaß gemacht hat. Deswegen denke ich, war das auf alle Fälle ein voller Erfolg, dieses virtuelle Team-Event, um einfach das Team mal wieder zusammenzubringen, ein bisschen Spaß zu haben. Und es wird auch etwas sein, was wir auf alle Fälle weiterhin machen, solange nicht alle Mitarbeiter in München vor Ort sein können.
Was ich ganz witzig fand und auch ein gutes Learning, wir sehen ja immer die Employees, die wir managen, sehr regelmäßig. Und unser intuitiver Plan für das Team-Event war ja auch sehr fokussiert auf ein Spiel zu sein. Was dann tatsächlich aber stattgefunden hat, war eben, dass wir bei dem Team-Event, das für eine Stunde gescheduled war, über 40 Minuten tatsächlich erstmal nur gesprochen haben. Was ja auch völlig Sinn macht, dadurch, dass die Employees untereinander gerade sehr selten miteinander reden. Daraus haben wir zwei Learnings gezogen. Zum einen, dass wir eben das Reden auch weiterhin aktiv als ein Programmpunkt am Anfang mit einbauen und dass wir aber auch noch die Sessions auf 1,5 Stunden verlängern, einfach um dann zusätzlich zum Reden noch Zeit zu haben, auch ein bisschen ernsthafter noch einer anderen Aktivität wie einem Spiel nachzugehen. Insgesamt auf jeden Fall mega gut, dass wir es gemacht haben. Auch war es, glaube ich, eine gute Lösung, dass wir tatsächlich mal einem Employee das in die Hand gegeben haben, das zu organisieren. Und da ist natürlich jetzt auch eine interessante Frage, wie regelmäßig soll man sowas machen? Irgendwo ist es ja annoying, wenn man es zu häufig macht. Und gleichzeitig, wenn Mitarbeiter daran Spaß haben, ist es ja was mega Gutes für die Company, dass man es immer wieder macht. Deshalb werden wir auch da mal schauen, ob wir zum Beispiel eine Umfrage machen, in welchen Abständen sie es am liebsten hätten. Aber auch da versuchen wir eben so die Ownership für diese Team-Events so ein bisschen unserem Designer zu überlassen. Wir sind ja beim Engineering gerade sehr viel noch mit der Migration zu der neuen Architecture beschäftigt. Aber immer wieder kommen eben kleinere Features, für die wir uns dann doch Zeit nehmen wollen, damit auch ein bisschen was am Produkt vorangeht. Und eins davon war tatsächlich ein Vorschlag, der sowohl von Ali, unserem Marketing- und Sales-Manager, als auch unserem Designer Miguel kamen, nämlich ein paar Educational Resources in unsere Web-App einzubauen. Das heißt, bei den verschiedenen Funktionalitäten haben wir jetzt immer eine Option, sich ein Video mit einer Erklärung dazu anzusehen. Ali hat die ganzen Videos aufgenommen, Miguel hat designt, wie wir die in die Web-App einbinden und dann haben wir es eben kurz implementiert und witzigerweise wirklich ein paar Tage später kam eine Telegram-Nachricht von einem unserer größeren Kunden, der gefragt hat, wie denn die Upvote-Ratio auf der Analytics-Page berechnet wird. 2 Minuten später, als wir noch keine Zeit hatten zu antworten so schnell, kam direkt schon eine Follow-up-Nachricht. Ah, er hat das Video gesehen und es wurde damit erklärt. Also perfekt hat dieses Feature direkt seinen Zweck erfüllt. Ist natürlich ein Zufall, aber extrem motivierend, sowas zu sehen und auch für das ganze Team, wenn wieder jeder so ein bisschen mitgeholfen hat an dem Feature, wenn dann direkt das Feedback von dem Kunden kommt, dass es geholfen hat.
Wir hatten ja in der letzten Folge unserem Quartalsrückblick erwähnt, dass wir mittlerweile über 1700 Twitter-Follower haben. Und da hat sich natürlich der ein oder andere gefragt, wie denn das überhaupt zustande kam. Deswegen will ich jetzt noch mal kurz in dieser Folge darauf eingehen, welche Aktivitäten wirklich zu neuen Followern geführt haben. Und zwar haben wir mit 2 Kunden tatsächlich ausgemacht, dass sie einen Twitter-Post machen, indem sie im Endeffekt announcen, dass sie unser Tool für ihren Customer Support verwenden. Und diese Kunden haben eben schon ein ziemlich großes Twitter-Following von über 20.000 Leuten. Das heißt, beim ersten haben die einfach den Twitter-Post gemacht und daraufhin haben wir dann in der Nacht tatsächlich 800 neue Follower bekommen, was zu dem Zeitpunkt einfach mehr als doppelt so viele waren, wie wir davor hatten. Also richtig, richtig insane und gut zu sehen, weil ja doch die Followeranzahl auf Twitter doch ein bisschen was auch zum Image hinzufügt, wie groß die Firma schon ist. Beim anderen Kunden war es dann tatsächlich auch wieder ähnlich, dass wieder ein paar Follower dazukamen, worüber wir uns auch wieder sehr gefreut haben. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese neuen Nutzer tatsächlich eher tote User sind, weil bei jedem neuen Post, den wir gemacht haben, der jetzt eben nicht zusammen mit einem der Kunden war, haben wir trotzdem nicht wirklich mehr Engagement bekommen auf dem Post. Also die Anzahl der Likes oder Retweets war im Endeffekt die gleiche, wie es davor war. Also da hatten diese neuen Follower tatsächlich wirklich so gut wie keine Auswirkungen darauf. Ein Effekt, den wir aber trotzdem gesehen haben durch diesen Effort, ist, dass bei den Sign-Ups mehr und mehr Leute angeben, dass sie von uns auf Twitter gehört haben. Das heißt, sie haben irgendeinen Tweet gesehen und sind dann wahrscheinlich auf unsere Website gekommen und haben sich gedacht, ja, das könnte ich ja auch mal ausprobieren und eben unser Tool bei ihrem Discord installiert. Das heißt, das ist ganz gut, dass wir dadurch immerhin ein bisschen mehr neue Leads generieren können.
Ja, auch die Kredibilität, die du angemerkt hast, ist ja wirklich hilfreich. Einfach wenn jemand mal unseren Twitter-Account anschaut oder auch über Twitter eben auf uns stoßt, ist es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn da auch eine gute Followerzahl dabei steht. Und deswegen fand ich es auch sehr überraschend, dass tatsächlich durch diese Posts so viele Follower tatsächlich bei uns dazugekommen sind, was schon mega cool ist und auch zeigt, dass es ein guter weiterer Leverage ist, den wir noch aus unseren Kunden rausziehen können, ob es mit aktiven Kunden ist oder auch mit Kunden in den Verhandlungen. Tatsächlich interagieren wir als Gründer ja nicht nur mit Kunden und Endnutzern, sondern auch immer wieder mit Behörden. Und da haben wir jetzt schon, wie in der Quartalsfolge kurz erwähnt, für unseren neuen Backend-Engineer, der hoffentlich demnächst joint, schon sehr viel Kontakt mit der Ausländerbehörde gehabt. Da hatten wir tatsächlich angefangen, den Vertrag schon zu unterschreiben und von ihm unterschrieben zurückzubekommen vor mehreren Monaten, wo er dann auch direkt angefangen hat, ein Appointment auszumachen bei der Botschaft, um sein Visum zu bekommen, um quasi zum Arbeiten für uns nach Deutschland kommen zu können. Das war auf der einen Seite ein bisschen kompliziert, weil er erst eine Blue Card haben wollte, aber dann im nächsten Schritt doch gemerkt hat, dass es sehr lange dauern würde, alle seine Zeugnisse vom Uni-Abschluss, die noch in einem anderen Land davor waren, zu bekommen, die dann auf Englisch zu übersetzen. Deshalb hat er sich dann dazu entschieden, sich für das Fachkräftevisum zu bewerben. Und als es nach mehreren Monaten immer noch nichts wurde, hatten wir tatsächlich nochmal mit unserem Anwalt gesprochen, der uns dann den Tipp gegeben hat, dass wir aus Sicht des Arbeitgebers auch ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren initiieren können für den Employee, damit der quasi dann deutlich schneller sein Appointment bei der Botschaft vor Ort bekommt. Das heißt, das habe ich dann mal initiiert.
Wie macht man das?
Das Ganze ging immerhin online, aber trotzdem unglaublich viele Dokumente, die gebraucht haben, sehr viele Informationen zu uns, zu dem Mitarbeiter. Und wie das Ganze so ist, schickt man die ganzen Formulare ab und hört erstmal eine Woche wieder nichts davon. Nach einer Woche kommt dann eine E-Mail zurück. Hey, uns fehlen die 5 Dokumente. Ich schaue nach. Jedes einzelne von den Dokumenten war natürlich in dem Verzeichnis, das ich denen auch geschickt hatte. Das heißt, was mache ich? Natürlich schicke ich einfach wieder genau das gleiche Verzeichnis ein weiteres Mal, darf wieder alle Angaben von neuem ausfüllen, weil man auch auf die E-Mails nicht antworten kann, sondern immer das Online-Kontaktformular verwenden darf. Und ein weiteres Mal warten wir wieder eine Woche. Dann kam immerhin ein etwas konstruktiveres Feedback, nämlich, dass noch eine Untervollmacht fehlt. Die Untervollmacht soll von dem Unternehmen an die Person gestellt werden, die das Unternehmen in dem Verfahren vertritt. Ja, Wer soll das bei uns sein? Das Unternehmen sind wir. Jeder von uns darf das Unternehmen vertreten. Und wenn ich das Verfahren sozusagen initiiere, habe ich mir halt dann im Endeffekt eine Untervollmacht an mich selbst gestellt.
Das heißt, du hast einfach unterschrieben bei der Vollmacht, die an dich ausgestellt ist.
Ja, es sah auch ein bisschen weird aus. Unten zweimal das gleiche Datum, zweimal die gleiche Unterschrift.
Oje, oje.
Und was will man auch anderes erwarten? Alles, was davon zurückkam, war, ich verstehe das jetzt nicht. Jetzt haben sie einfach eine Untervollmacht an sich selbst ausgestellt.
Ja.
Und das kam natürlich auch wieder nicht direkt zurück, sondern erst wieder nach 3-4 Tagen. Das Ganze habe ich dann wieder versucht zu erklären. Dadurch, dass man nicht per E-Mail antworten kann, habe ich einen Screenshot hochgeladen von einer E-Mail, in der ich erklärt habe, dass ich allein vertretungsberechtigt für das Unternehmen bin und ich derjenige bin, der das Unternehmen vertritt in dem Verfahren. Und wenn die Vollmacht von dem Unternehmen an denjenigen gehen soll, dann geht die von mir an mich. Antwort daraufhin war einfach nur, ja, können Sie mir mal sagen, um was es hier eigentlich geht? Welches Verfahren? Und von wo kommt der
Hast
Mitarbeiter überhaupt?
Hast du es nicht schon fünfmal angegeben?
Man gibt ja sogar immer noch seine ID dazu, die man in der E-Mail bekommen hat. Ich weiß auch nicht, was da wieder schiefgegangen ist. Unglaublich auf jeden Fall, wie man jede Woche wieder dieses Formular ausfüllen darf, versuchen darf, irgendwas zu erklären, was wirklich jetzt nicht so schwer zu verstehen sein sollte. Aber glücklicherweise, als ich dann nochmal das ganze Verfahren erklärt habe und zusätzlich nochmal die Erklärung mit der Untervollmacht dazugeschrieben habe, weil die ja sonst wieder verloren gegangen wäre, kam jetzt endlich das Formular, das ich nur noch unterschreiben musste, damit unser zukünftiger Employee innerhalb von 2 Wochen einen Termin bei der Botschaft bekommt. Innerhalb von 2 Wochen denkt man sich natürlich, nice, sobald man es abschickt, kommt aber natürlich erstmal eine E-Mail, ja, das abgeschickte Kontaktformular bearbeiten wir dann auch in den nächsten 2 bis 8 Wochen. Das heißt, wir machen auf jeden Fall Fortschritte, aber es zieht wirklich extrem viel Zeit, es dauert sehr lang, was ja auch für Salman, unseren zukünftigen Backend-Engineer, extrem anstrengend ist, wenn man nur so dahin warten muss, nie sein Appointment bei der Behörde bekommt. Aber immerhin sieht es jetzt immer besser aus und ich bin da zuversichtlich, dass es in den nächsten 1-2 Monaten auch was werden sollte.
Wir halten euch auf alle Fälle weiterhin up to date, sobald sich da irgendwas ändert. Und auch ansonsten gibt es wieder die neuen News nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.